12.30 Uhr. Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon Jörg Degenhardt, die Schlagzeilen. Kabinett beschließt Bundeswehreinsatz in Bosnien. 1500 Soldaten sowie Tornado-Kampfflugzeuge sollen schnelle Eingreiftruppe unterstützen. Das Bundeskabinett hat am Morgen in Bonn die Unterstützung der schnellen Eingreiftruppe der UN in Bosnien mit deutschen Sanitätern und Kampfflugzeugen beschlossen. Am kommenden Freitag soll der Bundestag endgültig über die Entsendung deutscher Soldaten beschließen. Der Außenminister Klaus Kinkel nach der Kabinettssitzung vor der Presse.
Die heute beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen führen zu einer ersten Teilnahme der Bundeswehr an einer internationalen Friedensmission im Rahmen der UN und der NATO nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12.07.1994. Bereits in der Vergangenheit hat Deutschland die Friedensbemühungen der Völkergemeinschaft für das ehemalige Jugoslawien mitgetragen und konkret durch Maßnahmen im Rahmen von Aktionen der UN, der NATO, der WU und der EU unterstützt. Insbesondere haben wir ja auch in unserer Politik mit unserer Politik mitgewirkt in der Kontaktgruppe.
Sein Kabinettskollege Verteidigungsminister Volker Rühe erklärte zur Begründung der Entscheidung:
Man muss sehen, dass die Aufstellung der multinationalen Eingreiftruppe keine grundlegende Veränderung der Situation in Jugoslawien bedeutet. Das Wichtigste ist, dass ein Zusammenbruch der UN-Mission jetzt vermieden wird, damit es bessere Chancen gibt für eine humanitäre Versorgung der Bevölkerung und vor allem das Fenster für die Verhandlungen offen bleibt. Das ist gerade auch wichtig für den neuen Verhandlungsführer Karl Bildt.
Was der Beschluss im Einzelnen beinhaltet, dazu jetzt live aus Bonn, Peter Quay.
Herr Degenhardt, die Bundeswehr leistet im Detail folgende Unterstützung. Erstens 14 Kampfflugzeuge Tornado ECR, die serbische radargeführte Raketenstellungen bekämpfen können, werden zur Verfügung gestellt. Dagegen vor allem wendet sich ja die in Bonn oppositionelle SPD, die in dieser Region keinerlei Gewalt anwenden will. Zweitens 12 Transall-Transportmaschinen treten gegebenenfalls in Aktion, um Blauhelme und deren Material ein- oder auszufliegen. Drittens, 2 deutsche Seefernaufklärer vom Typ Breguet Atlantique, die 12 Stunden und mehr in der Luft bleiben können, werden bereitgestellt. Viertens, 2 mobile Rettungszentren und ein Feldlazarett werden in Zusammenarbeit mit den Franzosen aufgebaut, unter anderem in Split. Fünftens, außerdem stellt die Bundesmarine bei Bedarf Minensucher zur Verfügung. Insgesamt kämen rund 2000 Soldaten der Bundeswehr zum Einsatz, auch in Stäben der UNPROFOR und der NATO. Die Aktion kostet rund 345 Millionen Mark, die zum Teil aus dem Verteidigungshaushalt kommen sollen, zum Teil aus Streichungen im Gesamtetat des Bundes. Bundesaußenminister Klaus Kinkel stellte vor der Presse heraus, dass die jetzigen Hilfsmaßnahmen nicht die ersten für das ehemalige Jugoslawien seien. Deutschland habe zum Beispiel 400.000 Flüchtlinge aufgenommen, doppelt so viel wie alle anderen Staaten zusammen. Dazu kommen Geldleistungen und Lieferungen an die Blauhelmtruppe UNPROFOR. Zum Prinzip der Bereitstellung gehöre, sagte Kinkel, dass die jetzt im ehemaligen Jugoslawien stehende Friedenstruppe dort bleiben muss. Was jetzt getan werde, so Kinkel, sei eine letzte Chance für UNPROFOR. Kinkel appellierte mehrfach an die Opposition im Bundestag, dem Hilfsplan eine breite Unterstützung zu geben, vor allem wegen der Soldaten, die einen weitgehenden Konsens erwarteten. Und damit gebe ich zurück nach Berlin.
Das war live aus Bonn, der Kollege Peter Quay. Vielen Dank.
Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Carsten Burtke, die Schlagzeilen. Deutscher Bosnien-Einsatz im Bundestagsstreit. Opposition bekräftigt Nein zu Regierungsplänen. Die Ausgangsposition vor der heutigen Bundestagsdebatte war so außergewöhnlich nicht. Einigkeit in der Regierungskoalition, Zerstrittenheit bei SPD und Grünen. Debattiert wurde und wird über den geplanten Einsatz deutscher Soldaten im früheren Jugoslawien. Nach den Plänen der Bundesregierung soll die multinationale Eingreiftruppe in Bosnien durch deutsche Sanitäter, Kampf- und Aufklärungsflugzeuge sowie Transportmaschinen unterstützt werden. 1500 Mann sind insgesamt für den Einsatz vorgesehen. Das Bundesverfassungsgericht hatte zur Bedingung gemacht, dass derartige Einsätze vom Bundestag gebilligt werden müssen. Zur Debatte in Bonn, Dieter Kopp.
Der Bundestag wird in einer Stunde darüber befinden, wie die schnelle Eingreiftruppe in Bosnien-Herzegowina unterstützt werden soll. Daran, dass sich die Bundesregierung mit ihrem Konzept durchsetzen wird, kann nach dem bisherigen Verlauf der Debatte im Plenum nicht gezweifelt werden. Eine Mehrheit der Abgeordneten steht bereit, den Einsatz der Bundeswehr nicht nur humanitär und logistisch, sondern auch per Tornado-Einsatz abzusegnen. Die Koalition ist geschlossen dafür, auch aus den Reihen der Opposition kommt dafür Zuspruch. Eröffnet wurde die Aussprache heute Vormittag mit einer Regierungserklärung von Bundesaußenminister Kinkel, der dazu aufrief, Solidarität zu zeigen. Unsere Partner und die Menschen in Bosnien erwarten das von uns, sagte Kinkel, der eine Abkehr von der bisherigen Jugoslawien-Politik bestritt. Wir müssen bereit sein, uns gemeinsam mit den europäischen Partnern zu engagieren, notfalls auch militärisch, erklärte der FDP-Politiker, der die Risiken nicht verharmloste.
Dieser Schritt, und das weiß die Bundesregierung genauso gut wie Sie, birgt Risiken, Gefahren und er kann auch Opfer fordern. Ja, das müssen wir den Menschen in Deutschland deutlich und klar sagen. Aber der bisherige Einsatz unserer Soldaten bei den Flügen nach Sarajevo und bei den Airdrop-Aktionen war vergleichbar gefährlich.
SPD-Partei- und Fraktionschef Schauping lehnte den Tornado-Einsatz ab, da er möglicherweise eskalierend wirke und Deutschland faktisch zum Truppenstiller der Vereinten Nationen mache. Schauping sprach von einem dramatischen Umschwung in der bisherigen Jugoslawien-Politik der Regierung. Er begründete den eigenen Antrag der SPD-Fraktion und zog den Schluss:
Das ist eine von Skrupeln und von langer Überlegung geprägte Abwägung. Alles andere verbietet sich auch in dieser Situation. Wir respektieren jene, die zu einem anderen Ergebnis kommen, aber wir sind mit großer Mehrheit der Überzeugung, es ist besser, die Politik fortzusetzen, die bei allen Schwierigkeiten, bei allen Rückschlägen am Ende aber doch geholfen hat, vielen Millionen Menschen das Leben zu retten und den zähen, belasteten, aber unverzichtbaren Versuch zu machen, einen friedlichen Ausweg aus diesem Konflikt zu finden und alle militärischen Mittel darauf zu begrenzen, dass dieser Ausweg gefunden werden kann.
Während der Bundestag in Bonn in einer Grundsatzdebatte über einen Bundeswehreinsatz in Bosnien entscheidet, bereitet man sich bei einigen Einheiten schon auf die bevorstehende Operation vor. Denn bei der Truppe ist natürlich bekannt, wer zum sogenannten Krisenreaktionsverband gehört. Das gilt auch für das Sanitätsbataillon 11 im ostfriesischen Leer. Hubertus von Hürsten hat darüber mit den Soldaten gesprochen.
Die sollten eigentlich ein bisschen eher entscheiden oder was. Es wird immer gesagt, wir gehen oder wir machen dies und das. Das wird immer wieder zurückgezogen. Die sollten eigentlich jetzt mal entscheiden, ob wir jetzt an solchen Einsätzen teilnehmen werden. Und nicht immer, wir können, wir dürfen doch nicht, wir dürfen die Tornados nicht einsetzen oder was. Und das muss jetzt irgendwie mal klar abgestimmt werden, wir dürfen.
Also wenn die Regierung sich jetzt endlich mal richtig einig sein würde und wirklich nur mal sagen, klipp und klar, nächste Woche, Jungs, müsst ihr weg, fertig aus, packt eure Sachen. Aber mit dieser Ungewissheit, sie schieben das immer weiter auf, sagen so, nächste Woche treffen wir eine Entscheidung und dann verschieben sie immer wieder. Und kommt man nach Hause hin und fragen sie mal, hast du schon wieder was Neues gehört, was ist hier, was ist da, was ist total durcheinander, irgendwie kommt man sich hier verarscht vor.
Die meisten Soldaten aus Leer haben es der Presse entnommen, dass ihnen ein Blauhelmeinsatz auf dem Balkan bevorsteht. Doch die Ostfriesen haben längst vermutet, dass sie im Fall des Falles dabei sein werden. Denn nur sie verfügen in Deutschland über das sogenannte Feldlazarett Nash, ein mobiles, komplett eingerichtetes Krankenhaus mit Ambulanz und zwei Operationsräumen. Das klimatisierte, tropentaugliche Hospital hatte die Bundeswehr für ihren Somalia-Einsatz angeschafft. Doch von Somalia wollen die Sanitäter aus Leer heute am liebsten nichts mehr wissen. Hinter vorgehaltener Hand sagen viele, das war ein Einsatz, der nichts bewirkt hat, ein Kopfhinhalten für das Prestige der Bundesrepublik. Der Kompaniechef vom Sanitätsbataillon 11 ist Oberstabsarzt Jörg Illich. In Somalia war er nicht dabei, doch der Anästhesist und Chirurg ist davon überzeugt, dass ein Bundeswehreinsatz auf dem Balkan auch etwas bewirkt.
Als Prestigeeinsatz sehe ich das nicht an, sondern es ist ein in die Pflicht nehmen. Ein Krieg in Europa stellt uns Europäer alle in die politische Verantwortung und wir Deutschen haben bis jetzt im Einsatz zum Teil abseits gestanden. Und wenn das politisch so entschieden wird, finde ich das persönlich sehr sinnvoll.
Für den Balkaneinsatz haben sich viele aus Leer freiwillig gemeldet. Wenn der Einsatzbefehl kommt, soll das Sanitätsbataillon 11 aus Leer im kroatischen Split sein Feldlazarett aufschlagen. Seit sich diese Nachricht unter den Soldaten herumgesprochen hat, sehen sie genauer hin, wenn abends die Bilder vom Krieg im ehemaligen Jugoslawien über die Bildschirme flimmern. Es könnte schon bald ihr Einsatzgebiet sein. Kroatien gilt als sogenanntes befriedetes Gebiet. Doch Stabsunteroffizier Holger Schauer mag dem Frieden nicht recht trauen.
Also meine Ängste sind, dass wir jetzt vielleicht mal doch irgendwie durch die Säben oder sowas, dass da vielleicht doch mal sich irgendwo mal eine Granate verirrt und vielleicht mal doch bei uns irgendwo einschlägt, ne? Und allzu sicher sind wir da unten mit Sicherheit auch nicht. Und ich meine, wir haben vielleicht wohl das Rote Kreuz und, aber so wie ich die da unten sehe, da achten die sowieso nicht drauf. Die nehmen das höchstens als Zielpunkt oder sonstiges, ne, um anzuvisieren.
Erst vor ein paar Tagen warnte der bosnische Serbenführer Radovan Karadzic erneut die Deutschen, sich aus dem Balkankrieg rauszuhalten. Den Presseoffizier des Sanitätsbataillons in Leer, Oberstleutnant Peter Roman, können derartige Drohungen nichts anhaben. Er sieht absolut keinen Grund zur Panik.
Wer die Situation in Bosnien-Herzegowina, dieses Chaos, dieses Gräuel, diese Leiden am Bildschirm verfolgt, brennt darauf, dass diesem Morden und diesem Schlachten ein Ende bereitet wird. Da, wo wir hingehen, nach Kroatien, werden wir mit Sicherheit gern gesehen. Insofern kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, Einsatz in Kroatien schafft mir keine Probleme. Ein Einsatz in Bosnien würde mir Probleme machen, denn die Lage in Bosnien spricht ja nun, wie wir sie tagtäglich erfahren, nicht dafür, dass sie sich irgendwann mal stabilisiert. Das, was heute noch einigermaßen stabil ausschaut, kann schon morgen sehr schnell instabil sein.
Seit Wochen bereitet sich das Sanitätsbataillon 11 aus Leer intensiv auf den Einsatz im ehemaligen Jugoslawien vor. Die Soldaten haben alle erdenklichen Unwägbarkeiten und Situationen durchgespielt. Und nun wird es wohl bitterer Ernst. Aber die Soldaten wissen auch, die beste Simulation zu Hause garantiert nicht, dass auch im Krisengebiet alles perfekt läuft. Und dieses Restrisiko, der Fall der Fälle, macht den Soldaten Angst.
Man denkt halt schon drüber nach, wie man darauf reagieren würde, wenn es zum Beispiel zu Geiselnahmen von deutschen UN-Soldaten kommen würde. Da denkt man ganz sicher drüber nach, was das für einen selber heißen würde und was es für die Familie heißen würde. Das macht auch ängstlich.
Ja, mulmig schon, weil das auch eigentlich ganz in der Nähe ist. Hier sind 2000 Kilometer vielleicht bis da unten hin und so. Und dass es eigentlich immer näher kommt, aber wir sind dafür da. Wir müssen irgendwann mal wieder was gut machen oder so. Und da sollten wir doch auch sehen, dass wir da hingehen.
Ja, okay, ein bisschen flau ist mir schon dabei, weil ich überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass Split relativ befriedet ist, dass die Bevölkerung, was auch vom Zweiten Weltkrieg her noch beruht, teilweise ein bisschen unfreundlich gesinnt ist gegenüber der Bundeswehr. Aber ich hoffe mal, dass das alles in Ordnung ist. So.
Sanitätseinheit in Leer vor dem Einsatz auf dem Balkan. Eine Reportage von Hubertus von Hörsten war das. Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio.
Acht Uhr. Die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Bundeskanzler Kohl trifft heute in Warschau mit dem polnischen Präsidenten Wałęsa zusammen. Wirtschaftspolitiker der CDU-CSU wollen wegen der Pflegeversicherung den halben freien Tag an Heiligabend oder Silvester streichen. In Berlin begann die Enthüllung des Reichstagsgebäudes. Die Meldungen im Einzelnen. Am zweiten Tag seines Besuchs in Polen trifft Bundeskanzler Kohl heute in Warschau mit Präsident Wałęsa zusammen. Auf dem Programm stehen außerdem ein Gespräch mit Parlamentsabgeordneten der deutschen Minderheit sowie die Eröffnung der deutsch-polnischen Industrie- und Handelskammer. Zum Auftakt seiner dreitägigen Visite hatte der Bundeskanzler gestern den Polen Unterstützung bei ihren Bemühungen um einen schnellen Beitritt zur Europäischen Union und zur NATO zugesichert. Kohl, der als erster ausländischer Regierungschef vor dem Sejm sprach, sagte wörtlich, Polen braucht Europa, aber Europa braucht auch Polen. Der Kanzler fügte hinzu, allerdings sei die EU-Mitgliedschaft nicht über Nacht und nicht umsonst zu erreichen. Die Hauptlast der Veränderung müsse Polen selbst tragen. Er äußerte die Erwartung, dass Polen noch in diesem Jahrzehnt in die Europäische Union und in die NATO aufgenommen werden kann. In einer Tischrede bei einem Abendessen auf Einladung von Regierungschef Oleksy betonte der Bundeskanzler, die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern entwickelten sich zu einem Eckpfeiler der Stabilität und Sicherheit in Europa. Der SPD-Vorsitzende Scharping hat die Bundesregierung aufgefordert, sich in der Diskussion um die Osterweiterung der NATO mehr für Reformstaaten wie die Tschechische Republik und Polen einzusetzen. Spätestens Anfang nächsten Jahres sei ein klares politisches Signal erforderlich, sagte Scharping anlässlich seines heutigen Besuchs in Prag gegenüber der Nachrichtenagentur DDP-ADN. Gleichzeitig müsse eine Sicherheitsarchitektur für ganz Europa aufgebaut werden, die auch Russland einbeziehe. Moskau dürfe aber kein Vetorecht erhalten. Scharping betonte weiter, die Bundesregierung müsse das Verhältnis zur Tschechischen Republik endlich zukunftsträchtig ausgestalten. Bislang habe Bonn auf die großherzigen Angebote des tschechischen Präsidenten Havel mit Missachtung reagiert. Auf diese Weise werde Vertrauen zerschlagen. In Berlin hat heute früh die Enthüllung des Reichstagsgebäudes begonnen. Unter den Augen tausender Schaulustiger begannen Gewerbekletterer an der Südfassade mit der Arbeit. Sie werden zunächst die Taue kappen und die zusammengehefteten Stoffbahnen voneinander lösen. Die 100.000 Quadratmeter Polypropylenmaterial werden von einer Recyclingfirma wiederverwertet. Die Arbeiten sollen am Montag abgeschlossen sein. Unmittelbar danach beginnt der Umbau des Reichstagsgebäudes zum Deutschen Bundestag. Mit einem großen Volksfest hatten gestern Abend noch einmal mehr als 100.000 Besucher Abschied vom insgesamt 14 Tage verhüllten Reichstag genommen.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen. Mit Berichten, Interviews und Reportagen. Redakteur am Mikrofon, Wolfgang Labun.
Um 8:12 begrüße ich Sie zur letzten Stunde der Informationen am Morgen im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren. Unser Programm bis um 9 Uhr. Mit Ignaz Bubis, dem Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, wollen wir uns gleich über die Debatte zum Berliner Holocaust-Denkmal unterhalten. Danach die letzte Nacht am verhüllten Reichstag in Berlin. Um 8:15 Uhr wird es. Bundeskanzler Helmut Kohl will morgen im Rahmen seiner Polenreise auch das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz besuchen und damit einen Besuch nachholen, der schon während seiner ersten Polenreise im November 1989 vorgesehen war, aber nicht mehr zustande kam, weil der Kanzler den Polenbesuch wegen der Maueröffnung abbrach. Am Telefon ist nun Ignaz Bubis, der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland. Guten Morgen.
Morgen, Labun.
Fast 13 Jahre lang ist Helmut Kohl nun Bundeskanzler. Herr Bubis, kommt sein Auschwitz-Besuch da nicht reichlich spät?
Es ist immer besser später als nie ganz sicher. Nur ich glaube, dass der Kanzler von seinem Naturell her, soweit ich ihn kennengelernt habe, nicht gerne solche Besuche als Pflichtbesuche ansieht und dass er da zurückhaltend bei solchen Besuchen ist. Das muss man bei dem Einzelnen verstehen. Sicher hat ein Kanzler auch andere Pflichten, wo eine Notwendigkeit ist, aber er war ja in der Zeit auch nicht in Polen gewesen.
Der Bundeskanzler pflegt bei solchen Anlässen, Herr Bubis, häufig von Nazi-Verbrechen zu sprechen, die in deutschem Namen begangen worden seien. Wie interpretieren Sie diese Redewendung?
Also es ist eine Redewendung, die leider eingegangen ist in den Sprachgebrauch bei vielen. Der Bundespräsident hat zum ersten Mal gesagt, von Deutschen in deutschen Namen. Sie wissen vielleicht, dass im Sprachgebrauch des Judentums heißt es, begangen durch Nazis und ihre Helfershelfer. Ich halte eine solche Redewendung für angebracht, denn es waren Nazis und es waren solche, die sich als Helfershelfer beteiligt haben, und dies beinhaltet alles.
Seit heute früh wird der Berliner Reichstag wieder enthüllt, meine Damen und Herren. Wenige Stunden vor Beginn dieser Arbeiten waren gestern noch einmal rund 100.000 Schaulustige zum Kunstspektakel des Künstlerpaares Christo und Jean-Claude gezogen. Zur letzten Nacht am verhüllten Reichstag Impressionen von Herbert Ostwald.
Aufgeschlossene Menschen, freudige Gesichter.
Hier ist die Hölle los, also hier, die Leute sind völlig verrückt irgendwie, finde ich. Richtig gut. Gut drauf, gute Laune.
Weil meine Frau Geburtstag hat.
Das ist eine Begegnungsstätte geworden eigentlich, ne? Ich finde es wunderschön, ne? Auch, dass eine Schicht da ist, ne, die also sich nicht betrinkt oder sonst irgendwie groß irgendwie sich glaubt, exhibitionieren zu müssen, ne? Sondern dass einfach Leute hier da sind, die genießen wollen, ne? Und die ihre Gefühle eben da aus sich herauslassen wollen beim Anblick dieser Skulptur.
Die wohnte hier seit 6 Jahren und das habe ich noch nie erlebt in Berlin, die Stimmung. Die ist völlig positiv. Also sonst gab es keine Veranstaltung in Berlin, die total unkritisch einfach so akzeptiert wurde, und die Berliner haben sich wirklich verliebt in diesem Ding.
Wir haben gedacht, dass es um Punkt 12 Uhr, dass der Vorhang dann fällt.
Doch angesichts des immensen Ansturms wurde das Aufstellen des Bauzauns in die frühen Morgenstunden verschoben. Christo und Jean-Claude traten noch einmal auf die Pressetribüne und verabschiedeten sich von ihrem Kunstobjekt und ihren Fans. Natürlich unter donnerndem Applaus.
An sich ist es völlig bedeutungslos, aber es gibt doch etwas, das man im Herzen spürt. Also wie kann das sein, ne? Aber trotzdem, ja, es ist nicht künstlich, es ist sehr interessant. Und daher ist es ein großer Erfolg als Kunstwerk.
Der verhüllte Reichstag wurde zur Kulisse für ein spontanes Abschiedsfest. Pantomimen machten ihre Schattenspiele an dem reflektierenden Stoff. Musiker kassierten wie noch nie. Eine Frau dealte mit verpackten Weinflaschen und angehängten Stofffetzen. Die Bierbüchse aus dem Bauchladen kostete 4 Mark und jeder kam auf seine Kosten.
Ich verkaufe hier Pasteten und beglücke dadurch die Leute ziemlich sehr, also mit Brokkoli-Käse oder Schinkenkäsefüllung oder auch Heidelbeermuffins.
Feuerwerkskörper gingen in die Luft, ein Kerzenmeer der Aktion Schlusslicht loderte am Portal auf. Die meisten hielten ein Bier oder ein Glas Sekt in der Hand und starrten auf die schimmernde Hülle. Andere gar versuchten schnell noch ein Schnäppchen zu schlagen.
Scheren und Cuttermessern und Nagelscheren und allem, was schneidet. Deswegen rollen meine Augen jetzt hier.
Eine der letzten Monitorinnen plauderte aus dem Nähkästchen. Zwischenfälle aber blieben die Ausnahmen. Die Polizei patrouillierte verstärkt um den Reichstag, wo die letzten Erinnerungsfotos gemacht wurden.
Es war irgendwie ein Instant-Raum, ne? Für die Stadt, wo es sowas gibt's gar nicht in Berlin. Und es fehlt so sehr, dass die Leute zeigen das auch, ja? Dass wie gern sie etwas hätten, wie dieses Ereignis. Es tut mir leid, ich bin so müde, ich kann nicht so deutlich ausdrücken, wie ich möchte. Aber Sie verstehen, was ich meine. Ja?
Während diese New Yorkerin in Berlin bleiben wird, packten die Künstler bereits ihre Koffer. Ganz früh heute Morgen verlassen sie den Ort ihres Triumphes. Zurückbleiben. Verpackungsmüllberge und die Hoffnung, dass von der eigenartigen Atmosphäre was zurückbleibt. Berlin war in den Tagen der Verhüllung mehr Herz als Schnauze.
Die Stimmung wird weg sein, es wird nur eine schöne Erinnerung bleiben. Und das ist auch okay, man kann auch dabei festglauben, es kann wieder passieren, sowas Schönes. Ne? Wenn es einmal passiert ist, dann kann es wieder passieren.
Die letzte Nacht am noch verhüllten Reichstag, Eindrücke von Herbert Ostwald.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa auf Deutsch. Nummer 173. An der Universität in Frankfurt an der Oder studieren viele ausländische Studenten. Der Ausländeranteil beträgt 43%. Von den deutschen Studenten kommen 65% aus der ehemaligen DDR. Die meisten ausländischen Studenten kommen aus Polen, denn bis Frankfurt an der Oder haben sie es nicht weit. Seit 1945 ist dort die Oder die Grenze zwischen Deutschland und Polen. Die polnischen Studenten, die an der Frankfurter Europa-Universität studieren, können gut Deutsch. Es fällt ihnen jedoch schwer, sich darauf einzustellen, wie man in Deutschland studiert. In Polen muss man sowohl als Schüler als auch als Student viel auswendig lernen. Man muss viel für sein Studium tun, aber man weiß, was man zu tun hat und braucht sich nicht viel eigene Gedanken zu machen. Was man als Student lernen muss, steht fest, aber in Deutschland muss man sich alles selber überlegen. Wenn man in Deutschland Germanistik studiert, muss man lernen, Texte zu interpretieren, aber in Polen wird von Germanistikstudenten nur erwartet, dass sie verstanden haben, wie der Professor den Text interpretiert hat und diese Interpretation des Professors korrekt wiedergeben können. Das deutsche System ist viel liberaler als das polnische. In Deutschland lernt man schon in der Schule, seine eigene Meinung zu sagen und sie in der Diskussion zu verteidigen. Seit der Wende im Herbst 1989 ist das in den ostdeutschen Schulen genauso wie in Westdeutschland. Deutsche und polnische Studenten haben einen anderen kulturellen Hintergrund und im sozialen Verhalten gibt es auch große Unterschiede. Deutsche sind selbstständiger als Polen. Sie möchten so korrekt wie möglich machen, was sich gehört und was man von ihnen erwartet. Sie bemühen sich um Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Perfektion. Sie betrachten sich als Individuen, während für Polen die sozialen Beziehungen wichtiger sind als die eigene Persönlichkeit. Polen tun viel für die guten Beziehungen zu anderen und denken mehr an andere als Deutsche. Sie versuchen, anderen sympathisch zu sein. Sie möchten, dass man sie nett und freundlich findet. Gastfreundschaft ist für sie sehr wichtig. Damit die Studenten aus verschiedenen Ländern üben, als Europäer gut miteinander auszukommen, sind deutsche und ausländische Studenten auch in den Studentenheimen zusammen untergebracht. Aber im Zusammenleben gibt es auch viel Schwierigkeiten. Für die polnischen Studenten ist es wichtig, auf andere Rücksicht zu nehmen, während viele deutsche Studenten denken, man sollte die anderen belehren, damit sie alles genauso gut machen wie man selber. Beispielsweise denkt man in Deutschland, man soll Energie sparen, so wenig Wasser wie möglich verbrauchen und immer an die Umwelt denken. Und viele deutsche Studenten denken, es ist gut, wenn sie auch die ausländischen Studenten dazu erziehen. Polen denken nicht viel darüber nach, ob das, was ein anderer macht, gut ist. Sie denken, jeder Erwachsene muss selber wissen, was er richtig findet. Deutsche denken aber, sie wissen, was richtig ist und meinen, sie sollten das anderen, die sich das noch nicht gut überlegt haben, sagen. Wenn die Studenten im Studentenheim morgens aufstehen, gehen sie ins Badezimmer und putzen sich die Zähne. Da kann es vorkommen, dass eine polnische Studentin den Wasserhahn aufmacht und während des Zähneputzens nicht wieder zumacht. Eine deutsche Studentin hat gehört, dass das Wasser lief, während die polnische Studentin sich die Zähne geputzt hat. Da hat die deutsche Studentin an die Badezimmertür geklopft und die polnische Studentin gebeten, den Wasserhahn zuzudrehen, um kein Wasser zu verschwenden. Eine deutsche Studentin, der man so etwas gesagt hätte, hätte wahrscheinlich den Wasserhahn nicht zugedreht und dagegen protestiert, dass man ihr sagt, wie sie sich beim Zähneputzen verhalten soll. Aber diese polnische Studentin wollte keinen Streit und hat den Wasserhahn zugedreht. Sie hat nichts gesagt, aber sie hat sich sehr gewundert, dass eine deutsche Studentin gewagt hat, sie auf diese Weise zu belehren. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 173. Danke.